Man kann und darf Nationalgeld der einen Nation in das der anderen umtauschen und kann dadurch mit dem Nationalgeld der einen Nation auf den Reichtum und alles, was es zu kaufen gibt im anderen Land, zugreifen. Der Austausch der Währungen findet statt und insofern sind alle Währungen der kapitalistischen Welt universelles Geld. Allerdings müssen Sie sich, das ist der Preis der Universalität, allerdings müssen Sie sich dafür messen lassen. Der Preis der Universalität des Geldes ist, dass ein Wechselkurs sagt, in welchem Maß jedes Nationalgeld universelles Geld ist. Und das schaut für verschiedene Länder und verschiedene Gelder dann sehr schnell sehr verschieden aus. Da ist dann das Geld eines Landes eine ganz armselige Quantität im Lichte dessen, was man braucht, um meinetwegen in Europa oder in Amerika irgendwas kaufen zu können. Umgekehrt ist dann europäisches Geld ein Riesenbatzen im Vergleich zu dem, was man braucht, um in, was weiß, Indien eine Semmel zu kaufen. Also, alle Währungen sind austauschbar, aber was sie wert sind im Lichte fremder Währung, ist im Wechselkurs festgelegt und den Wechselkurs bestimmen Angebot und Nachfrage nach den Währungen auf dem Weltmarkt, exekutiert von den Geldhändlern in den großen Banken. Da ist jetzt dann schon klar, die Währung des Exportweltmeisters wird immer auswärts gebraucht. Ist ja bloß ein anderer Ausdruck dafür. Gewisse Ausländer wollen immer was kaufen, was in Deutschland hergestellt und damit mit deutschem Geld bezahlt wird in letzter Instanz. Ist ganz egal, ob das in erster Instanz dann in Brasilien gekauft wird, das Produkt. Irgendwie muss der deutsche Produzent befriedigt werden und das heißt, er muss in letzter Instanz mit deutschem Geld bezahlt werden. Das heißt, der Exportweltmeister erzeugt immer automatisch eine hohe Nachfrage nach seinem Geld. Und die Länder mit den schlechten Exporten, mit den Importüberschüssen, erzeugen in der Bilanz immer sehr wenig Nachfrage nach ihrem Geld. Und dann sagt der Devisenhandel, ja, wenn das so ist, dann geben wir das teure Geld, das stark nachgefragte Geld, nur mehr teurer her. Und das schwach nachgefragte Geld muss in größerer Quantität auf den Tisch, damit es von dem stark nachgefragten Geld eine Einheit kriegt. So steigen und sinken die Wechselkurse als Ergebnis des Konkurrenzerfolgs im Handel. Und jetzt kommt eine gute Währung und eine gute Währung macht jetzt dann Kapitalexport. Also Kapitalisten eines Landes mit guter Währung machen Kapitalexport. Sie haben in ihrem Land Wachstum hingekriegt. Hier gibt es Kapital, das sich noch anlegen will. In anderen Ländern herrscht Kapitalmangel. Vielleicht, weil sie niederkonkurriert worden sind als Konkurrenten. Im anderen Land braucht man Auslandsinvestitionen. Man bittet das fremde Geld herein. Und jetzt findet etwas Interessantes statt. In dem Maß, in dem im fremden Land fremdes Geld hereingebeten wird, es soll sich dort betätigen, gilt das fremde Geld im fremden Land, jetzt sind wir ein wenig verdreht mit fremd, sagen wir halt mal, gilt das europäische Geld auf brasilianischem Boden. Dort ganz ohne die Gewaltgarantie des europäischen Souveräns, ganz ohne dessen, dass die deutsche oder europäische Hoheit den Gebrauch des Geldes erzwingt durch ein Gesetz als gesetzliches Zahlungsmittel, gilt in Brasilien die deutsche Währung als Geld, das zugreifen kann auf Reichtum, das Gewinne macht, gilt es dort als Geld ohne die Gewaltgarantie des Staates. Das Ausland bestätigt und beglaubigt und gibt erst so recht dem nationalen Druckerzeugnis des einen Landes den Charakter wirklich universellen Geldes, indem dieses Geld auswärts sich vermehrt und als vermehrtes, sagen wir, europäisches Geld, sei es im Ausland weiter west, sei es zurückkehrt nach, in die europäischen Kassen. Das ist dann gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dieses Geld von anderen Ländern oder in anderen Ländern gebraucht wird und als Geld benutzt wird dort. In den Gebrauch genommen wird, ohne dass die staatliche Hoheit noch die Benutzung des Geldes erzwingt. Und das führt dann dazu, dass manche Gelder in der Welt tatsächlich vollkommen unabhängig und weit über die Reichweite der Staatsmacht hinaus, die das Geld emittiert, echt Geld sind, das überall gebraucht wird, das überall in der Welt sich anlegt, sich vermehrt und auf anderen Territorien das dort heimische Geld aus dem Geschäftsleben tendenziell verdrängt. Zunächst erstmal überhaupt neben das andere Geld tritt, dann mit ihm konkurriert darum, welches das gute Geld ist und in letzter Instanz dieses Geld verdrängt, sodass alle höheren Geschäfte dann auch, sagen wir in Argentinien bis vor ganz kurzer Zeit, alle höheren Geschäfte von vornherein in Dollar abgewickelt worden sind. Und nicht nur von Amerikanern, also von US-Amerikanern, sondern auch von Argentiniern, die gesagt haben, ach Gott, mit dem Peso, ja, ja, der gilt bei uns schon. Aber sogar der einheimische Unternehmer betrachtet dann das einheimische Geld wie ein Durchgangsstadium zum Erwirtschaften von eigentlichem Geld. Und das eigentliche Geld ist der Dollar. Und so gibt dann die ganze Welt dem Dollar oder auch dem Euro in dem Sinn Kredit, als dass sie das Geld nehmen und benutzen und ihm damit den Status, es ist ein Geld, das überall in der Welt was wert ist, zuteilen, dadurch, dass sie auf das Auslandskapital angewiesen sind. Jetzt haben wir ein neues Stadium von Sieger und Verlierer, jetzt in ganz anderer Hinsicht. Vorhin war Sieger und Verlierer in Staaten, lassen sich auf Konkurrenz ein, wer hat mehr Wachstum von der Standortkonkurrenz. Zwei Sieger und Verlierer, welche Nation kann Geldzuschüsse verbuchen, welche Nation muss Geldverlust verbuchen. Da hat man beim Geld gedacht, an die Seite der Geldquantität. Der eine hat mehr Geld, der andere hat am Schluss weniger und am Schluss gar kein Geld mehr. Jetzt reden wir über die Geldqualität. Die eine Nation kann durch die Benutzung der Welt als Kapitalanlageplatz ihr Geld qualitativ zum Weltgeld machen, zum Geld der Welt machen und degradiert genau durch denselben Akt das Geld anderer Hoheit zu einer bloß lokalen Münze, die man gerade noch für die Urlaub, also für die Unkosten im Urlaub oder für die, das heißt jetzt in marxistischen Terminologie auch, für die kleine Zirkulation vor Ort, also dass die Hausfrau sich die Lebensmittel kauft und ihren Lohn gezahlt kriegt, dass man solche Nationalgelder dann degradiert zu bloßer Münze der kleinen Zirkulation und das eigentliche Geld ist das Geld der erfolgreichen ausländischen Nationen, die den ganzen Kapitalstandort am Schluss zum Mittel der Vermehrung ihres eigenen Geldes machen können. Dann können sie sich, in der Weltgeldqualität ihrer nationalen Papiergelder, also in dieser Qualität, wie weit es in der Welt gilt, verankert ist, von anderen gebraucht wird, in der hat eine Nation nicht nur, das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur die Bilanz ihres Erfolgs. Im Sinne von, in der Qualität des Geldes, da schlägt sich alles nieder, was die Nation in Sachen Wachstum, in Sachen Handelsbilanz, in Sachen Kapitalexport, was die Nation in dem hinbringt und was die Nation also als Ganzes, als Heimat des Kapitals taugt. Es ist aber nicht nur die Bilanz, sozusagen der Blick nach hinten, der Blick rückwärts, Bilanz, man rechnet ab, was rauskommen ist. Sondern in dieser Weltgeldqualität hat eine Nation auch nach vorne das entscheidendste Mittel ihres Reichtums und ihrer Macht. Denn in dieser Weltgeldqualität, da entscheidet, an dieser Weltgeldqualität entscheidet sich, wie viel Fähigkeit eine Nation hat, Geld in die Welt zu setzen, ohne dass die Vermehrung der Quantität der Zettel die Verminderung des Werts des einzelnen Zettels ist. Wenn eine Nation ein Weltgeld hat, das alle brauchen, mögen am besten alle immer zu brauchen, dann hat sie eine nahezu grenzenlose Fähigkeit, Geld zu vermehren. Für sie ist das, was ich vorhin erläutert habe, Geld drucken können sie schon, Wert setzen können sie nicht. Für diese Weltgeldbesitzer ist die Sache mit dem, wenn sie Geld drucken, haben sie Wert in die Welt gesetzt, praktisch verwirklicht. Verwirklicht, solange bis sie die Weltgeldqualität wirklich ruiniert haben. Das kann auch irgendwann passieren. Aber das dauert lang. Also für diese Weltgeldbesitzer, da ist das Ideal wirklich geworden. Wenn sie Geld drucken, dann ist mehr Geld in der Welt. Nicht, dann sind mehr Zettel in der Welt und jeder Einzelne ist dadurch weniger wert. Sondern dann ist echt mehr Geld in der Welt. Sie können sich in eigener Währung im Prinzip grenzenlos verschulden. Und wer das kann, kann alle staatlichen Unkosten bezahlen, die es braucht, erstens, um den Standort konkurrenzfähig zu machen und zu halten. Also die staatlichen Unkosten für Forschung und Entwicklung, für Infrastruktur, auch was der soziale Frieden kostet, wenn es denn sein muss. Die können das durch Verschuldung in eigener Währung bezahlen. Und sie können ihren Kapitalisten günstige Kreditbedingungen verschaffen. Sie können ihren Finanzinstitutionen Liquidität verschaffen. Dann sind ihre Finanzkapitalabteilungen, sind dann auch die großen Finanzzentren der Welt. Weil dort, wenn man einen Kredit braucht, in Frankfurt, in New York kannst du ihn kriegen. Ob du ihn in Bombay kriegen kannst, das ist die Frage. Und übrigens, was er wert ist, ist die zweite Frage. Also diese Staaten schaffen es dann einerseits, die ganze Welt zum Mittel der Verwertung ihres Geldes, der Vermehrung ihres Geldes und damit zur Stärkung ihrer eigenen Finanzmacht zu machen. Und im selben Grad zerstören sie die Finanzsouveränität anderer Staaten. Spiegelbildlich nämlich sind andere Staaten in dem Sinn enteignet, jetzt nicht im Sinn von quantitativ haben sie wenig Geld oder keins, sondern qualitativ haben sie es nicht. Wenn sie versuchen, das Geld zu vermehren, entwerten sie es sofort. Und wenn sie versuchen, Schulden zu machen, dann kriegen sie in der eigenen Währung, finden sie keinen, der ihnen Kredit gibt für ihr Angebot. Ja, ein Schuldzettel im Seychellen-Dollar oder was immer. Ja, und da finden sie keinen. Diese Länder sind gezwungen, wenn sie Schulden machen müssen, sich in Dollar oder in Euro oder in Schweizer Franken zu verschulden. Das heißt dann aber auch, die müssen ihre Verschuldung wirklich durch Exporterfolge auf dem Weltmarkt bezahlen. Die können es nicht durch eigenes Wachstum oder am Schluss durch eigene Schuldfortschreibung finanzieren, wie das die deutsche Staatsschuld prima kann. Ja, in Deutschland funktioniert so jetzt seit ewig, dass man die Staatsschulden von gestern durch neue Staatsschulden abgibt. Man schreibt sie einfach fort. Ja, ein Land, das Kredit hat, kann das machen. Ein Land, das keinen Kredit hat, kann das nicht mehr machen. Also das ist die Durchsetzung der eigenen staatlich geschöpften Gelder zum Weltgeld ist dasselbe wie die Beseitigung der Finanzhoheit anderer Staaten. Die sind dann gezwungen, sich zum Mittel der Geldvermehrung anderer Gelder und damit sich zum Mittel der Finanzmacht anderer Mächte zu machen. Also alles mit fairem Kaufen und Verkaufen. Ja, meine ganze Rede war jetzt, da war nichts mit drauf. Nein, Kauf und Verkauf, freie Konkurrenz, ums Geld verdienen können am anderen, führt zu solchen Ergebnissen. Am Schluss sind Staaten Weltmächte, deren, tja, bei denen wirklich ein Federstrich Geld schafft. Und andere geldlos, die sich zur Reichtumsquelle für fremde Hoheit machen müssen. Also lauter Gegensätze, in denen, das ist jetzt der Übergang zum letzten Punkt, lauter Gegensätze, in denen die Gewalt immer schon lauert. Warum lauert die da drin? Gegensätze, in denen die Gewalt deswegen lauert, weil ja kein Staat, erinnern wir uns an den Ausgangspunkt, kein Staat lässt sich auf den internationalen Geschäftsverkehr ein mit dem quasi olympischen Motto, möge der Bessere gewinnen. Jeder lässt sich auf den internationalen Geschäftsverkehr ein, weil er den anderen zur eigenen Stärkung benutzen will. Dieses Benutzen, und das wollen durchaus beide Handelspartner, dieses Benutzen führt jetzt dazu, dass der eine benutzt wird und der andere benutzt. Über die Konkurrenz der Kapitale. In der Schrittfolge, die ich jetzt damals skizziert habe. Aber die Anerkennung, die man dem anderen gewährt hat, die Bereitschaft, okay, auf deinem Territorium gilt deine Souveränität, die will ich stehen lassen, weil ich sie benutzen will, damit ich sie benutzen kann und nur insoweit, als ich sie benutzen kann. Ja, das hat ja die Umkehrung. Und wenn das nicht mehr geht oder nicht geht, wie ich mir das denke, dann ist es auch mit der Anerkennung deiner Ansprüche nicht mehr weit her. Dann ist die Anerkennung dieser Frieden zwischen den Hoheiten, dann ist dieser Frieden gefährdet. Und gefährdet wird er, da muss man jetzt dran denken, ich habe jetzt so argumentiert, dass es so rauskommen müsste, also müssten die Verlierer aufbegehren. Sie haben ja auch genug Gründe aufzubegehren. Aber genauso viele Gründe haben die Sieger aufzubegehren. Je mächtiger sie werden, je mehr die anderen auf ihr Geld angewiesen werden, desto mehr fragen sich auch die Sieger, warum soll ich denen überhaupt noch Zugeständnisse machen? Der ist doch sowieso längst abhängig von mir. Ich will ihn doch bloß benutzen. Ich kann ihn jetzt mit meiner überlegenen Macht, ja, er braucht meinen Markt, mein Markt ist riesig, bei mir gibt es Geld zu verdienen. Die Amerikaner zum Beispiel sehr, aber die Euros sind genauso. Wir haben einen Riesenmarkt. Jedes dahergelaufene Drittweltland kann sich's nicht leisten, auf unserem Markt nicht zu verkaufen. Wir können uns locker leisten, auf deren Markt nicht zu verkaufen. Die Eingerissenen durch die Konkurrenz und den Gebrauch des anderen Landes eingerissenen Abhängigkeit nutzt der Sieger erst recht gegen den Verlierer aus und drängt darauf, dass die Konditionen, zu denen er mit dem anderen in Verkehr tritt, für ihn immer besser werden. Deswegen ist im Geschäftsverkehr zwischen den Staaten immerzu die Anerkennung des anderen umstritten. Ja, die Anerkennung, die der Ausgangspunkt war, ist eine dauernd umstrittene Angelegenheit. Da will ich jetzt noch ein Feld besprechen, nämlich den internationalen Vertrag, an dem das nochmal schön deutlich wird. Und dann ist Ende. Der ganze internationale Geschäftsverkehr, Handel, Austausch, Kapitalexport, Währungsvergleich, alles miteinander, findet statt in der Form eines Vertrags zwischen Staaten. Und der Vertrag kommt nicht, wie der Ex-Kanzler Helmut Schmidt gesagt hat, von sich vertragen. Vertrag kommt vielmehr vom Gegenteil. Vertrag, das ist eine Vereinbarung, wo zwei gegensätzliche Willen sich in einem Punkt einig werden. Wichtig, zwei gegensätzliche Willen werden sich im Vertrag einig. Nicht zwei Willen, die sich Freund sind. Man merkt es schon, wenn Eheleute einen Ehevertrag machen, ja, das ist schon nicht, weil man sich so mag. Ist ja auch klar, ein Vertrag, da binden sich zwei Willen, weil sie in ihrem Gegensatz die andere Seite benutzen wollen. Jeder lässt sich auf eine Verpflichtung ein, weil er den anderen Vertragspartner verpflichten will. Keiner will die eigene Verpflichtung, jeder will die Pflicht des anderen. Deswegen ist ein Vertrag eine Sache, einmal geschlossen, ist es nicht fertig. Sondern der geschlossene Vertrag ist sofort wieder Gegenstand des Streits der beiden Willen. Im Inland hat diese Form der wechselseitigen Bindung von feindseligen Eigentümerinteressen. Im Inland hat diese wechselseitige Bindung ihre Festigkeit und Verlässlichkeit dadurch, dass in jedem Vertrag der Staat als der Dritte im Bunde immer schon dabei ist.